Herzlich willkommen zu Krisenex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhacks, dem Podcast rund um Krisenresilienz. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit spieltheoretischen Annahmen und den 36 Strategien der Krise beschäftigt haben, wird es heute vermeintlich ein bisschen trockener. Denn ich habe heute einen Juristen zu Gast. Mein Gast ist Rechtsanwalt. Er kennt sich vor allem mit Insolvenzrecht aus und ich habe ihn eingeladen, um mit ihm über das Staruk zu sprechen. Das Staruk ist das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen und es beschäftigt sich eben mit Stabilisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen, ist nach meinem Erachten irgendwie dem Insolvenzrecht zuzuordnen. Und es gibt hier den Paragraphen 1, der die Überschrift trägt, Krisenfrüherkennung und Krisenmanagement bei haftungsbeschränkten Unternehmensträgern.
Die Mitglieder des zur Geschäftsführung berufenen Organs einer juristischen Person, in Klammern Geschäftsleiter, wachen fortlaufend über Entwicklungen, welche den Fortbestand der juristischen Person gefährden können. Erkennen Sie solche Entwicklungen, ergreifen Sie geeignete Gegenmaßnahmen und erstatten den zur Überwachung der Geschäftsleitung berufenen Organen, in Klammern Überwachungsorganen, unverzüglich Bericht. Berühren die zu ergreifenden Maßnahmen die Zuständigkeiten anderer Organe, wirken die Geschäftsleiter unverzüglich auf deren Befassung hin.
Ich dachte mir, wenn es ein Gesetz gibt, was sich mit Krisenmanagement und Krisenfrüherkennung beschäftigt, dann ist es das auf jeden Fall wert, das in diesem Podcast zu diskutieren. Was das jetzt konkret für Unternehmen bedeutet und wie die rechtliche Anforderung aus dem Staruk zu verstehen ist, das habe ich mit einem Anwalt für Insolvenzrecht besprochen. Ja, mein heutiger Gast, Lukas Herbert, er ist promovierter Jurist, Volljurist, seit mehr als 10 Jahren im Bereich Insolvenzrecht tätig, war als Insolvenzverwalter tätig, ist heute in der Kette der Insolvenz ein bisschen weiter nach vorne gerutscht, macht Sanierung, Restrukturierung. Herr Herbert, herzlich willkommen beim Podcast. Vielen Dank, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau, der konkrete Anlass ist ja, dass wir heute einmal über das Staruk sprechen möchten, über den Paragraph 1, insbesondere den Absatz 1, der ja so eine Verpflichtung zum Krisenmanagement, zur Krisenfrüherkennung enthält. Vielleicht können Sie das einmal so einordnen, was den so speziell macht.
Ja, gerne. Auf eine gewisse Weise macht den gar nichts speziell, weil die Pflicht auch schon vorher bestand. Früher hat man die aus § 43 GmbH-Gesetz abgeleitet. Der Unterschied ist, dass sie jetzt eben ganz klar auch in einem Gesetz steht, eben im Staruk. Hier trifft die Pflicht eben alle Geschäftsführer von juristischen Personen, also nicht mehr nur die GmbH, aber Schwerpunkt in der deutschen Wirtschaft ist es die GmbH. Der typische GmbH-Geschäftsführer, der von dieser Pflicht betroffen ist. Ja, es ist noch kein so ganz etabliertes Gesetz, das Staruk. Mit dem Staruk wurden eigentlich zwei Sanierungswerkzeuge eingeführt in Deutschland als Reaktion auf die Verlagerung von Restrukturierung, Sanierung nach London vor allen Dingen, wo es eben spezialisierte Möglichkeiten gab, relativ geräuschlos Unternehmen zu sanieren, auch gegen den Willen einzelner Gläubiger. In Deutschland musste man dafür immer das Insolvenzverfahren nutzen in der Vergangenheit. Durchs Europarecht wurde dann das Staruk eingeführt und ein Teil eben in diesem Gesetz, das eben zwei Werkzeuge da zur Verfügung stellt, die Sanierungsmoderation und das eigentliche Staruk-Verfahren, wird jetzt eben zum ersten Mal auch die Pflicht zur Krisenfrüherkennung ausdrücklich in dem Gesetz normiert.
Ja. Jetzt hatten Sie im Vorgespräch schon gesagt, das gehört da ja eigentlich nicht hin, das gehört da eigentlich in ein allgemeineres Gesetz. Vielleicht können Sie mal erklären, oder vielleicht wissen Sie es ja, wie das da hingekommen ist und warum es dann vielleicht dann jetzt doch da steht, wo es steht und man nicht das GmbH-Gesetz geändert hat oder sowas.
Ja, ich glaube, das ist genau von der Geschichte der Entwicklung dieses Gesetzes ist es so, dass ursprünglich noch eine weitergehende Pflicht in Paragraph 1 normiert war. Und zwar eben den nennt man Shift of Fiduciary Duties, also die Pflicht des Geschäftsführers, seine Geschäftsführung nur noch an den Gläubigerinteressen auszurichten, sobald ein Unternehmen in der materiellen Insolvenz ist, also eigentlich insolvenzreif wäre, aber keinen Antrag stellt. Das ist eine Pflicht, die man eben auch aus dem angloamerikanischen Recht bekannt ist. Manche argumentieren, dass sie in Deutschland auch besteht, aber sie sollte ursprünglich ausdrücklich im Starock normiert werden. Und die wurde dann im Gesetzgebungsprozess sehr spät rausgestrichen. Verschiedene Lobbyinteressen haben sich da durchgesetzt. Ist ein bisschen bedauerlich, weil es eigentlich eine gute Klarstellung war. Geblieben ist eben die Krisenfrüherkennungspflicht. Und die ist im Starock, also praktisch die ist da nicht schlecht aufgehoben grundsätzlich, weil sie die Einleitung eines Starocks oder jedes Sanierungsverfahrens natürlich erstmal das Bewusstsein der Geschäftsführung bedarf, dass es überhaupt ein Problemfall da ist, dass wir in der Krise sind. Dafür ist ein Krisenfrüherkennungssystem gut. Allerdings ist das Starock eben ein Spezialgesetz, was eben diese zwei Verfahren regelt. Und grundsätzlich systematisch wäre diese Regelung besser in einem allgemeineren Gesetz, zum Beispiel im GmbH-Gesetz, aufgehoben, ja. Weil dann klarer wäre eben, dass sie alle GmbHs betrifft, zum Beispiel.
Kann ich das dann so verstehen, dass dieser Paragraph 1 im Grunde die notwendige Voraussetzung ist, um überhaupt in so ein Verfahren zu kommen, was im Starock normiert ist? Oder ist es einfach sozusagen handwerklich passiert, dass die jetzt da gelandet ist?
Ja, letzteres glaube ich. Also es war einfach eine Gelegenheit, die dann einzuführen und da hat man eben das Gesetz genutzt, indem sie grundsätzlich auch, genau, auch ein bisschen passt, aber nicht so perfekt, die Pflicht. Natürlich fordert jede Krise völlig unabhängig davon, ob es eine juristische ist oder eine sonstige, eine betriebswirtschaftliche, oder eben in jedem anderen Bereich erstmal das Bewusstsein, dass man ein Problem hat. Bisschen wie, man geht ja, die meisten Leute gehen ja auch nur zum Arzt, wenn ihnen halt was wehtut. Meistens vielleicht auch ein bisschen spät, aber genau, so ist es halt. Und aber das wissen wir ja auch, dass uns was wehtut, weil wir halt im Körper ein Früherkennungssystem haben genau, das uns eben anzeigt, dass da ein Problem ist. Und genauso kann natürlich auch nur ein Geschäftsführer auf eine Krise reagieren, wenn er sich dessen bewusst ist, dass da ein Problem ist. Und das ist ganz oft auch in meiner Praxis ein erhebliches Hindernis, eben in die Sanierung zu kommen, ist, dass eben erst sehr, sehr spät erkannt wird, dass man ein echtes Problem hat. Also da ist der klassische Insolvenzantrag wird dann oft erst gestellt, wenn die Kasse wirklich leer ist, obwohl die Pflicht dafür vielleicht schon viel früher bestanden hätte. Und das ist natürlich ein großes Sanierungshindernis.
Wie ist denn für den juristischen Laien jetzt diese Krisendefinition aus dem Starock heraus zu verstehen? Was ist denn eine Krise? Ist das jeder sich anbahnende Insolvenzfall? Oder in meinem Podcast geht es ja auch um sowas wie Cyberangriffe, die man aus einer, sagen wir mal, Krisenmanagement-methodischen Sicht heraus als Krise bezeichnet, wo man sagt, naja, irgendwie reichen die Bordmittel der normalen Alltagsorganisation nicht aus, das zu bewältigen, sondern ich brauche sowas wie einen Krisenstab. Ist das da auch schon umfasst? Wie eng oder weit ist denn diese Definition zu sehen?
Das ist leider noch nicht abschließend geklärt. Das ist wieder so ein bisschen typisches Juristenthema. Wir warten, brauchen halt, es dauert immer ein paar Jahre, bis man von der Rechtsprechung eben auch mal vielleicht Leitlinien bekommt. Bisher ist es nur eine akademische Diskussion, wo eben verschiedene Standpunkte ausgetauscht werden. Ganz klar ist es noch nicht, vor allen Dingen, weil es ja auch ein interdisziplinäres Thema ist. Letztlich ist es ja eine Frage, wo die Betriebswirtschaft und die Juristerei ganz eng verzahnt sind. Weil es gibt natürlich juristische Krisen und Risiken für ein Unternehmen, aber in der Regel sind es ja betriebswirtschaftliche Probleme. Also die wenigsten Unternehmen kommen ja in die Insolvenz, weil ihnen Betriebserlaubnis entzogen wird oder weil sie einen Prozess verlieren, sozusagen so klassische juristische Risiken vielleicht. Die meisten kommen ja wegen Problemen in ihrem Geschäftsmodell, im Markt, operativen Management in die Krise oder eben zum Beispiel auch einen Cyberangriff. Und da ist es natürlich so, dass es solche Themen auch umfasst sind von der Krisenfrüherkennungspflicht nach dem Staruk. Da geht es ja ganz konkret um den Fortbestand der juristischen Person und Gefährdungen für den. Und das kann natürlich erstmal alles sein. Aktuell Hochwassersituation, da sehen wir immer wieder Unternehmen, die durch Hochwasser in, zum Beispiel also durch Naturkatastrophen in die Insolvenzreife kommen oder auch in die Insolvenz. Corona war natürlich ein Thema. Klar musste man vor die Frage, ob man vor Corona jetzt Vorkehrungen treffen musste für eine weltweite Pandemie, kam sicher auf die Branche an. In manchen Branchen wird es schon so gewesen sein, in den allermeisten nicht. Und genauso ist es natürlich mit IT und Cyber-Risiken, die sicher immer präsenter werden und je nach Branche eben auch existenzgefährdend sein können, sicher.
Sagen Sie, das ist so eine akademische Diskussion noch. Bislang gibt es da schon so, sagen wir mal, gibt es ja immer so Mehrheitsmeinungen, Minderheitsmeinungen, die sich ausbilden in der Juristerei. Gibt es da schon eine Tendenz, dass man sagen kann, das ist eher sehr konkret zu fassen oder doch eher eine weitere Definition, die sich da abbildet?
Ich glaube, das kann man aktuell nicht sagen, was das genau bedeutet. Wahrscheinlich ist da auch einfach noch ein bisschen, da müsste vielleicht noch ein bisschen das Feld beackert werden, was es genau konkret heißt. Es ist immer so leicht, so ein Gesetz, oder ist immer beliebt unter Juristen, so ein Gesetz dann in verschiedenen Worten zu umschreiben und sich zu überlegen, was könnte das heißen. Aber das bleibt oft auf einem sehr abstrakten Level. Vielleicht auch, weil viele Juristen, Anwälte, vor allen Dingen aber auch dann Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, natürlich auch überhaupt keine Erfahrung haben im Bereich GmbH-Geschäftsführung. Die haben schlicht keine Vorstellung, was es heißt, GmbH-Geschäftsführer zu sein. Haben sicher deswegen da wenig Bewusstsein. Also ich glaube, da wird man einfach noch Zeit brauchen, bis sich da eine konkrete Vorstellung rausbilden. Und das wird meiner Einschätzung nach eher faktisch über die betriebswirtschaftlichen Berater erfolgen, gerade in den etwas ein bisschen größeren Mittelstand, der oft sehr beratergetrieben ist, wird das einfach ein Bereich sein, der dann eher so sich rausbildet in der Praxis und dann später wird es dann juristisch darum gehen, ob diese konkreten Krisenfrüherkennungsmaßnahmen eben geeignet waren und angemessen, wenn es mal schief geht. Also ich denke, dass wir da eher das Feld von hinten aufrollen werden als von der juristischen Seite.
Da würden mich jetzt gleich zwei Fragen interessieren. Jetzt ist es meiner Wahrnehmung nach noch nicht so besonders bekannt, das Staruk. Sie hatten vorhin gesagt, von 2021 ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt insofern, aber es scheint noch nicht so bekannt zu sein. Was ist denn die direkte Konsequenz, wenn ich jetzt solche Früherkennungsmaßnahmen, so ein Krisenmanagement, das ist ja, also meiner Wahrnehmung nach steht im Gesetz eher Krisenfrüherkennung drin, als dass dann im Wortlaut tatsächlich Krisenmanagement auch irgendwie beschrieben ist, aber eigentlich ist ja irgendwie eine Art Risikomanagement oder sowas, was dort gefordert ist. Aber nehmen wir das mal beim Wort Krisenmanagement und Krisenfrüherkennung. Wenn ich das nicht umgesetzt habe in der GmbH, für die ich Geschäftsführer bin, hat das dann direkte Konsequenzen oder was bedeutet das?
Ja, das ist leider so, dass es keine direkte Haftungsauslösung zumindest hat. Oder aus Sicht des Geschäftsführers natürlich gut. Aber für die Verbreitung des Gesetzes ist es oder für die Bekanntheit ist es vielleicht schlecht, dass da jetzt nicht drinsteht, dass direkt eine Haftung daraus folgt. Aber generell ist es natürlich so, dass die Pflichten eines GmbH-Geschäftsführers besonders natürlich auch strafbewehrt sind, zivilrechtlich und strafrechtlich. Also man muss, das ist eine klare Pflicht, die da definiert ist. Wie gesagt, man weiß noch nicht ganz genau, was es bedeutet, aber man wird schon jetzt sagen können, dass wenn ab einer gewissen Größe zumindest von einem Unternehmen wenn man gar keine Krisenfrüherkennung hatte, und dann wird es sicher haftungsrelevantes Thema sein. Es wird dann immer weiter wahrscheinlich runter, bis in so ein Effekt sein, dass es immer weiter runter dann sich ausdefiniert, bis zu den mittleren und kleineren GmbHs. Das wird wahrscheinlich noch dauern, bis man da genau das eben sagen kann. Aber ich glaube, schon jetzt kann man, wie gesagt, sagen, gar kein Krisenfrüherkennungssystem ist schon jetzt eine schlechte Idee.
Gut, ich glaube aus unterschiedlichen Gründen, aber auch aus einer juristischen Sicht ist es eine schlechte Idee, wenn Sie jetzt von größeren GmbH sprechen. Was ist das dann? Ist das dann die, nutzen Sie da die Definition der EU oder ist es sozusagen, was ist so vor Ihrem inneren Auge, wenn Sie über ein Unternehmen sprechen?
Ja, ich glaube, ich finde die EU-Richtlinie immer so, die Definition, die finde ich so ein bisschen holzschnittsartig. Für mich fängt es hängt natürlich auch mal stark von der Branche ab und von der Wertschöpfungstiefe, was man da genau macht und so. Aber sagen wir mal, ab 100 Mitarbeitern ist für mich schon eine GmbH von der Größe, wo man eine gewisse, sagen wir mal, also wo man typischerweise eine Geschäftsführung hat, die eben nicht ausschließlich im Tagesgeschäft, sage ich mal, tätig ist. In der kleinen GmbH haben wir ja das typische Problem, dass der Geschäftsführer eben im Tagesgeschäft operativ hauptsächlich tätig ist und deswegen oft gar keine Zeit hat für oder ja kein Bewusstsein, eben einfach weniger als eigentlicher Geschäftsführer sozusagen tätig ist, sondern oft eben noch als Umsatzträger, sage ich im weitesten Sinne. Und da ist ja in vielen Bereichen dann so, das ist bei Ihnen in Ihrem Bereich ja wahrscheinlich auch so, dass da oft dann einfach die Zeit und die Kenntnis fehlt von Leuten, dass man was machen muss, oder?
Genau, wobei natürlich, ich sagen würde, es gibt ja einen Unterschied der Detailtiefe, die ich da haben kann. Also mir bewusst zu machen, dass irgendwie ein Cyberangriff für mein Unternehmen eine Relevanz hat, das kann ich auch in einer ganz kleinen GmbH machen. Was ich dann damit tue und wie ich das operationalisiere, ist sicherlich ein Unterschied zwischen einer 5-Mann-GmbH und einer 250-Mann-GmbH. Das wäre jetzt auch so das, was ich erwarten würde von einem Juristen, dass so die klassische Kommt-drauf-an-Antwort ist, dass man sagt, naja, man muss das schon mal im Kontext berücksichtigen. Aber das wäre vielleicht auch eine Frage,
wenn ich mit einer 5-Mann-GmbH zum Beispiel jetzt sehr, sehr riskante Geschäfte machen würde, dann hätte ich und zum Beispiel vielleicht in einem Finanzbereich oder so, dann würde ich auch wiederum erwarten, dass jemand sich dann trotzdem auch in einer 5-Mann-GmbH damit beschäftigt. Also vielleicht ist das der zweite Faktor, also dann die einfach die Risikogeneigtheit des Geschäfts auch. Und das wiederum dürfte ja dann bei Cyberthemen so ähnlich sein, dass ja wahrscheinlich, wenn man im IT-Bereich tätig ist, man da auch einfach eine größere Affinität hat oder vielleicht auch größere Risiken als jetzt eine GmbH, die halt ein Restaurant betreibt oder so.
Genau, zumal ja da der Geschäftsbetrieb vielleicht auch gar nicht so stark von der IT abhängt, da kann sie halt keine Kartenzahlung annehmen und irgendwie der Koch kann trotzdem im besten Fall kochen, weil er nicht das Chefkochrezept braucht, sondern das im Kopf hat. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie würde ich das denn, also das ist ja sehr, sehr global gefasst, die rechtliche Anforderung. Wie operationalisiere ich das denn? Ist das jetzt ein Managementsystem, was ich da in irgendeiner Form betreiben muss oder muss ich einfach zeigen, dass in meinen Unternehmensbesprechungen Risiken eine Rolle spielen? Gehört das in den Geschäftsbericht? Wie könnte man jetzt erkennen, dass dieser Paragraph 1 Absatz 1 umgesetzt ist in der Organisation?
Ich komme ja sozusagen erst dazu, wenn das Problem schon da ist häufig. Und ich würde mir dann sozusagen wünschen, dass mir jemand begründen kann, wie sie eben erkannt haben, dass sie eine Krise haben. Und es besteht halt im Idealfall nicht daraus, dass die Antwort ist, ja, unser Banker hat uns angerufen und gesagt, er wird das Darlehen nicht verlängern, weil unsere Zahlen so schlecht sind. Das fände ich jetzt ein schlechtes Krisenfrüherkennungssystem. Gleichzeitig eins, was ich halt häufiger erlebt, dass die Bankenrunde nicht bereit war, hier irgendwie nochmal Geld reinzugeben. Im Idealfall würde ich da einen gewissen Prozess sehen in einem Handbuch, wie jetzt zum Beispiel in einem ISO 9001 Handbuch, in dem eben definiert ist, was machen wir, um verschiedene Arten der Krisen zu erkennen, zum Beispiel betriebswirtschaftliche, sei es eben auch andere Krisen, die existenzbedrohend sind. Das kann übers Rechnungswesen vielleicht passieren, über die Finance-Abteilung, von mir aus über den Steuerberater vielleicht, aber irgendwie, dass man irgendwie dokumentiert hat, dass man sich eben Gedanken darüber gemacht hat, um wie so ein Prozess aussehen kann. Der wird sicher oft sehr spezifisch sein auf das Unternehmen eben. Größe, Branche, Umsatz. Und aus dem sich dann eben ergibt, wie eine Krise erkannt wurde oder vielleicht auch, warum sie nicht erkannt wurde, aber es eben ein Erkennungssystem gab. Das kann ja auch einfach sein, dass es nicht funktioniert, weil die Krise halt aus einem ganz anderen Bereich kommt oder plötzlicher kam oder nicht erkennbar war. Das ist ja eine ganz andere Frage dann, aber die der erste Punkt wäre natürlich genau, dass man irgendwie dokumentiert hat. Ich würde es mir am liebsten, würde ich es in einem Handbuch oder in einem sonstigen Prozess sehen. Wenn es aber in regelmäßigen Besprechungen Thema war und man das dokumentieren kann, zum Beispiel, dass eben im Schurfix der Geschäftsführung da regelmäßig drüber gesprochen wurde, oder dann wäre das zumindest auch was, mit dem man arbeiten könnte, aus meiner Sicht. Ja.
Ich finde, Sie haben jetzt was ganz Wichtiges gesagt, so fast in einem Halbsatz. Es kommt ja gar nicht darauf an, ob ich die Krise nachher festgestellt habe oder nicht, sondern es kommt vielmehr darauf an, dass ich überhaupt ein Instrument hatte, mit dem ich potenziell eine Krise hätte feststellen können. Also man muss jetzt wahrscheinlich dann auch keine Angst haben, dass wenn ich in so einem ganz formalen Krisenmanagementsystem sage, wir haben jetzt hier den Krisenzustand, weil wir gehackt worden sind, und dann hat das nicht direkte Auswirkungen, die irgendwie ins Insolvenzrecht strahlen oder so, sondern das sind dann eben Dinge, die danach kommen. Das wäre vielleicht auch mal eine Frage. Also ich stelle mir jetzt vor, wir haben so ein 100-Mann-mittelständisches Unternehmen im produzierenden Gewerbe, hochdigitalisiert. Die haben jetzt einen Cyberangriff. Die Prozesse stehen. Die haben auch einen Prozess, wie sie damit umgehen, haben einen Krisenstab, der tagt. Ab wann rufe ich denn dann einen Insolvenzrechtler an? Also ab wann rufe ich Sie an? Weil das ist eine gute Idee. Die Praxis ist wahrscheinlich zu spät. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man dann immer zu spät anruft. Aber was wären denn so Indikatoren, wo man sagt, ui, jetzt ist das nicht nur eine Prozesskrise, sondern jetzt ist es eben so weit, dass wir uns auch mal Gedanken machen müssen, ob wir vielleicht irgendwie in der Perspektive in die Insolvenz rutschen oder einen Sanierungsplan.
Ja, genau. Sie haben völlig recht. Lieber zu früh als zu spät. Aber typischerweise wird es halt so sein, ist die Liquidität dann eben der Bereich, wo sozusagen das aktuelle das Krisenfrüherkennungssystem für die meisten Unternehmen und damit auch für solche, die jetzt zum Beispiel gehackt wurden, ist in der Regel das Liquiditätsmanagement. Im schlechtesten Fall der Blick, das Liquiditätsmanagement bei Kontostand. Im guten Fall gibt es wenigstens eine 13-Wochen-Planung oder eine 5-Monats-Planung, aus der sich eben der Verlauf der Liquidität ergibt. Und wenn es da erhebliche Abweichungen gibt, zum Beispiel weil keine Ware mehr ausgeliefert werden kann, weil das Logistikzentrum gehackt wurde oder gleichzeitig aber die vielleicht große Zahlungen fällig werden, dann kann da ein Unternehmen natürlich sehr schnell in eine Insolvenzreife rutschen. Die Zahlungsunfähigkeit ist da relativ schnell eigentlich erreicht, weil wir da uns immer anschauen, wie viele Forderungen heute fällig sind und wie viel Geld heute da ist, und das für jeden Tag praktisch, jeden Tag einzeln. Und da kann man sich so ein Szenario natürlich gut vorstellen, dass auf einmal geht nichts mehr raus, kommt kein Geld mehr rein, aber die Rechnungen werden ja trotzdem fällig, die Löhne müssen trotzdem gezahlt werden, und je nachdem, was für ein Standing, wenn man vielleicht schon ein bisschen zerrüttetes Verhältnis zu seiner Hausbank hatte schon vorher, was wir ja auch gerade jetzt auch nach Corona eigentlich öfter mal erleben, kann das schnell gehen, und dann drängt die Zeit natürlich erheblich. Und dann müsste man halt schauen, ob man noch ein Darlehen von jemand bekommen kann, von einem Gesellschafter, ob die Bank nochmal einspringt. Weil sonst kommt es vielleicht dahin, dass man zwar die eigentliche Krise, den Cyberangriff oder was auch immer, die Flut, das Hochwasser, überwunden hat, aber dann halt am Ende dasteht mit einem Unternehmen, das insolvenzreif ist. Und dann ist man oft, dann entwickelt sich zum Teil halt so eine Spirale, weil dann die Bank fällig stellt, weil das Unternehmen halt insolvenzreif ist. Und dann, obwohl man vielleicht dann mit ein bisschen, mit den richtigen Maßnahmen eben die Krise ohne Insolvenz überstanden hätte, ohne formelle Insolvenz, kommt man dann eben in so eine Situation. Und deswegen, hilft es natürlich, wenn man rechtzeitig eben zu einem Zeitpunkt, wo sich eben absehbar ist, dass die operativen Probleme auf die Liquidität durchschlagen, sich spätestens an uns wenden würde.
Jetzt haben wir ja beim Cyberangriff das Problem, dass häufig auch sowas wie das ERP-System, ja, also wo sozusagen mein Order-Management drin ist, auch irgendwie vielleicht das Cashflow-Forecasting daraus abgeleitet wird, was ich übrigens ja beim BWL gemacht immer am schwierigsten fand. Forecast von Liquidität ist halt irgendwie so ein bisschen Glaskugel lesen, aber gut, die Streuweite kann relativ breit sein, aber jetzt ist mein ERP-System auch gehackt. Ich kann nicht mal sagen, welche Rechnungen meiner Kreditoren fällig sind, welche Rechnungen meiner Debitoren fällig sind und vielleicht habe ich noch eine grobe Ahnung, wie viele Gehälter ich überwiesen habe im letzten Monat. Bin ich dann schon an einem Punkt, wo es notwendig ist, einen Insolvenzrechtler einzuschalten oder ist da noch zu viel Aufklärungsarbeit notwendig?
Ich glaube schon, dass es Sinn macht. Dann Sinn machen würde natürlich, uns einzubinden. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen biased, weil ich natürlich immer finde, dass es Sinn macht, uns einzubinden. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, das ist wirklich so. Weil was würde man dann machen? Im Idealfall würde man irgendein Standstill versuchen zu verhandeln mit allen. Man würde versuchen, ich würde immer da offen mit der Bank, mit den Banken kommunizieren und sagen, hey, wir haben dieses Problem. Operativ sind wir auf einem guten Pfad eigentlich, aber wir haben jetzt dieses akute Thema. Gleichzeitig würde ich mit den Lieferanten und den Kunden kommunizieren, wenn es geht. Kommt immer ein bisschen auf die Branche an. Es gibt natürlich Branchen, in denen man sowas auf keinen Fall mit den Kunden kommunizieren will, um die Marke vielleicht zu schützen. Aber und dann versuchen da so ein erstmal alles einzufrieren im Idealfall. Aber dafür braucht man halt Rückmeldung. Man darf halt nicht denken, dass sowas automatisch passiert. Also wenn man halt eine fällige Rechnung hat, viele Lieferanten, gerade etablierte, mit denen man eine lange Beziehung hat, werden überhaupt kein Problem haben, auch eine formelle Stundung zu erklären, dann zu sagen, hey, alles so klar, zahlt halt, wenn ihr wieder euer System wieder passt. Aber das darf man halt nicht denken, dass das automatisch passiert. Also juristisch ist dann einfach, wenn sich später, das große Problem an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, angenommen, man würde die Krise jetzt überstehen, gerade so vielleicht, aber es hat natürlich viel Geld gekostet, alles viel, vielleicht Kunden verloren, weil man nicht geliefert hat. Und dann 3-6 Monate nach dem eigentlichen Cyberangriff, nehmen wir es jetzt mal als Beispiel, würde man dann doch Insolvenzantrag stellen müssen, weil eben genau die Auswirkungen dann langfristig zu schlimm waren. Dann schaut sich jemand sowas in der Retrospektive an, Insolvenzverwalter, und der sagt dann, eigentlich wart ihr aber schon vor 3 Monaten in der eigentlichen akuten Krise, wart ihr eigentlich schon zahlungsunfähig, weil da habt ihr x Euro, das kann man im Rückblick ja dann sehr schön aufarbeiten, denn da hattet ihr 1 Million Euro fällige Rechnungen und ihr hattet halt nur 100.000 Euro auf dem Konto zum Beispiel und keine Zahlungen sind eingegangen. Und dann wird er natürlich, und dann hat man das Problem als Geschäftsführer, dass man 3 Monate eine Insolvenzverschleppung mit sich vor sich her schiebt und argumentativ in einer sehr ungünstigen Situation ist, einfach dann die Haftungsansprüche, die der Insolvenzverwalter dann geltend macht, eben zu widerlegen. Und wenn man aber dann seine Schublade aufmachen kann oder sein E-Mail-Postfach und sagen kann, ja, wir waren aber gut beraten und unsere Berater haben eben mit der Bank die Kommunikation geführt, mit dem Lieferanten wurden Stundungen vereinbart und deswegen haben wir zwar hier aus dem ERP-System, aus dem Wiederhergestellten, zu dem Zeitpunkt 1 Million Euro offene Forderungen gehabt, aber für 950.000 Euro dafür haben wir eben Stundungen und dann sieht die Situation auf einmal ganz anders aus. Und
wie ist das, machen Sie dann als Insolvenz Verwalter, Berater, sind Sie ja noch kein Verwalter, sind ja nicht bestellt, aber sozusagen als Insolvenzrechtler, sind Sie dann direkt in der Kommunikation mit den Banken eingebunden? Und wenn dem so ist, wie wirkt das? Also haben Sie da die Erfahrung gemacht, dass Sie dann merken, okay, Mensch, die haben sich da Gedanken gemacht, das ist ein seriöses Vorgehen. Da ist unser Goodwill der Organisation gegenüber vielleicht größer, als wenn da jetzt irgendwie der Geschäftsführer anruft und irgendwie sich zum Kaffee anmeldet beim Bankbetreuer.
Ja, kommt wiederum auch sehr auf dieses Unternehmen und das Verhältnis zu den Banken an. Früher hatten ja viele eine Hausbank, mittlerweile sieht man eben auch schon im bisschen größeren Mittelstand oft Bankenrunden, die auch oft ein bisschen kompliziert sind und kompliziertere Finanzierungen auch schon in dem 250-Mann-Betrieb. Und da macht es oft Sinn, eben wenn jemand wie wir dabei ist und der eben weiß, wie man mit den Leuten eben in den Krisenfällen spricht. Es besteht natürlich immer das Risiko sozusagen, dass die dann sehen, okay, das ist eine Sanierungskanzlei, vielleicht ist es doch alles schlimmer, allerdings ist es ein Kommunikationsthema, da muss man einfach miteinander reden. Und meiner Erfahrung nach ist es besser, miteinander zu reden. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, was man denen sagen kann und was nicht, ist es immer besser zu kommunizieren, als eben den Kopf in den Sand zu stecken.
Jetzt haben wir in unserer Fachdisziplin immer die Diskussion, sollen die Geschäftsführung da irgendwie direkt im Krisenstab den steuern und so weiter und dann sich mit der Behebung des Cyberangriffs beschäftigen. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich da mit mehreren Banken verhandeln muss, mit ihnen irgendwie sozusagen die Kommunikation vorbereiten, dann habe ich ja wahrscheinlich als Geschäftsführer schon relativ viel zeitlich zu tun, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären, die sich aus dem Sanierungsrecht ergeben. Und bin dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch doch etliche Stunden auch gebunden in diesen Bankenrunden, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Sicher, je nach genau Größe und Struktur kann das dann sehr, sehr zeitintensiv werden. Insofern ist es dann auch vielleicht sinnvoll, eben wiederum Leute einzubinden, die einem da entlasten können. Weil, ja, wie gesagt, also klar, wenn eine Bankenrunde eine gewisse Größe hat, dann tendiert sie und dann kommen oft auch Berater halt von den Banken dazu und dann kann es schon sehr zeitintensiv werden, das ist so, ja.
Eine Frage, die sich da jetzt gleich noch anschloss, ist, Sie haben dann gesagt, naja, also man stellt dann in der Retrospektive fest als Insolvenzverwalter, man war eigentlich schon insolvent. Was heißt denn das, wenn ich die Insolvenz verschleppt habe, weil ich auf mein ERP nicht zugreifen konnte und irgendwie gar keinen Blick darauf hatte? Das scheint ja relativ leidenschaftslos zu sein, so wie Sie das beschrieben haben. Das scheint nicht als Ausrede zu gelten. Aber was heißt das für mich als Geschäftsführer und für die Organisation dann, wenn die Insolvenz verschleppt worden ist?
Für die Organisation ist es einfach nur schlecht, weil man halt, je später die Insolvenz eben dann, also je später man in der Insolvenz dann auch ins Verfahren geht, desto schlechter sind halt die Sanierungschancen erfahrungsgemäß. Für den Geschäftsführer hat es existenzbedrohende Risiken. Das muss man sich einfach bewusst sein. Das ist sowohl zivil als auch strafrechtlich sind da erhebliche Haftungsrisiken. Die strafrechtlichen kriegt man meistens, glaube ich, meiner Erfahrung nach eher in den Griff, aber zivilrechtlich ist es so, dass man nach 15b GmbH-Gesetz für Zahlungen eben haftet, die aus dem Unternehmen rausgehen ab der Insolvenzreife. Unter bestimmten Privilegierungen wieder, aber da kommen sehr schnell sehr erhebliche Beträge an Haftungsrisiken zusammen, die auch schwer versicherbar sind. Auch die DNO-Versicherung ist da kein Allheilmittel.
Ja, insbesondere, weil ich mal gehört habe, dass DNOs ja gerade bei Gesellschaftergeschäftsführern auch sehr zurückhaltend sind, was solche Themen angeht. Weil ich sagen, kannst du ja nicht gegen dich selbst versichern irgendwie, ja, so als Mensch.
Ja, es decken lang nicht alle DNOs überhaupt diese Haftungsansprüche ab, die ein Insolvenzverwalter geltend machen kann. Ein Teil tut's. Und die sind natürlich auch nicht so super zahlungsbereit. Also einfach, weil da halt hohe Beträge zusammenkommen, wir gucken die sich natürlich auch genau an, ob sie da einspringen müssen oder nicht, wie jede Versicherung natürlich. Ja.
Gut, also für mich heißt das, man muss das schon mitdenken, insbesondere wenn man eigentlich gar keine Klarheit über seine Liquidität hat. Liquidität, ist das einzige Merkmal für Insolvenz oder gibt es da noch irgendwie andere, die man auch im Blick haben muss?
Ja, wir haben noch das Stiefkind, die Überschuldung, die ich zwar sehr wichtig finde, die aber immer so ein bisschen umstritten ist, ob man sie abschaffen sollte oder nicht, aber faktisch ist es, gibt sie, also verpflichtenden Insolvenzantragsgrund. Bei der Überschuldung geht es letztlich auch um Liquidität, aber um die Zeitraumliquidität. Da ist die Frage, ist man für 12 Monate durchfinanziert? Und zwar laufend, also immer für die nächsten 12 Monate. Das ist ein, gerade im Startup-Bereich, eigentlich ist es ein unterschätztes Risiko. Aber auch in vielen anderen Unternehmen, die sich immer sozusagen Prolongation zu Prolongation von Darlehen eben ja so hangeln und immer sagen, ja, ging ja auch so bisher. Da ist dann immer die Frage, dürfte man mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man eben in 3, 6, 8, 9 oder 11 Monaten noch durchfinanziert ist. Also man müsste sich praktisch heute Gedanken machen, ob man am 15.12.24 zum Beispiel seine Rechnung wird bezahlen können oder halt an jedem anderen Tag in den nächsten 12 Monaten.
Gut, also wenn Liquidität, Überschuldung, das sind die beiden
Dinge. Zahlungsunfähigkeit ist die Zeitpunktliquidität und Überschuldung ist die Zeitraumliquidität.
Gut, das heißt also, bei jedem Zustand, der irgendwie disruptiv auf mein eigentliches Geschäftsmodell wirkt, muss ich das mit berücksichtigen und muss mir Gedanken machen. Ich glaube, Sie hatten 13 Wochen gesagt, ist sozusagen das scheint das eine Kriterium zu sein bei der Liquidität, mal zu wissen, bin ich in 13 Wochen noch liquide oder eben die Überschuldung, und das kann ich ja vielleicht auch mit meinem Steuerberater dann klären, weil das scheint mir jetzt sozusagen auf den ersten Blick schwerer schwerer zu
beobachten. Ja, da muss man aber aufpassen, soll da grätsche ich gleich mal rein. Ja, die Überschuldung ist keine steuerrechtliche Überschuldung oder bilanzrechtliche Überschuldung. Es geht wirklich bei der Überschuldung um die Frage, ob man 12 Monate laufend durchfinanziert ist. Also letztlich braucht man eine 13-Wochen-Planung in der Krise, die sehr genau kurzfristig prüft, ob man jeden einzelnen Tag zahlungsfähig ist. Und dann braucht man die auch außerhalb der Krise sollte man immer eine rollierende 12-Monats-Planung haben, die dann ein bisschen grober sein darf. Da muss man natürlich nicht sich jeden einzelnen Tag anschauen, aber wo man eben über den Zeitraum weiß, dass man durchfinanziert ist.
Okay, also doch nicht den Steuerberater fragen. Und im Zweifelsfall, wenn ich die Antwort nicht so ganz genau geben kann, dann rufe ich jemanden wie Sie an und sage, können Sie uns mal helfen? Wir müssen mal gucken, ob das jetzt sozusagen richtig ist. Und im Zweifelsfall ist ja Ihr Job, der ist ja wahrscheinlich dann angenehmer als, wahrscheinlich ist der andere auch angenehmer, aber ist dann Ihr Job ja auch zu sagen, nee, wir haben das jetzt geprüft und es liegen keine Tatbestandsmerkmale vor, die irgendwie eine Insolvenz rechtfertigen würden. Das kann ja genauso die Antwort sein.
Klar, unsere erfolgreichsten Fälle sind die, die nie publik werden, wo wir eben im Vorfeld beraten haben und eben die Probleme erkannt und dann zusammen mit der Geschäftsführung ausgeräumt haben und dann wird eben dann wissen die Banken davon, weil man zum Beispiel verhandelt hat mit denen, vielleicht noch eben sonstige einzelne große Gläubiger, mit denen man gesprochen hat. Aber das ganze Thema wird natürlich nie publik und das sind aber natürlich die erfolgreichsten Fälle, wo man die Insolvenz verhindert hat.
Genau, dann haben Sie gesagt, vielleicht nur, um das zu verstehen, also es gibt dann sozusagen diese Fälle, dann gibt es die Fälle, wo man dann aus sich selbst heraus saniert, das ist dann genau dieser Anwendungsbereich des Starrucks und dann gibt es eben tatsächlich die faktische Insolvenz, wo dann ein Insolvenzverwalter versucht, das Unternehmen zu sanieren.
Genau, und dazwischen gibt es dann noch eben die Eigenverwaltung und das Schutzschirmverfahren als Sonderformen der Insolvenz, bei denen eben die Geschäftsführung am Steuer bleibt und unterstützt wird von uns zum Beispiel für die insolvenzrechtlichen Pflichten und dann nur unter Aufsicht von einem Sachwalter eben Insolvenzverfahren durchführt. Das ist in vielen Fällen ein gutes Verfahren, weil man dadurch, da kann man operativ sanieren, also kann man zum Beispiel Filialen schließen im Einzelhandel, da kann man ja, wenn es sein muss, auch Arbeitsplätze abbauen, wobei in den letzten Jahren eigentlich eher der Shift dahin ist, dass man die Mitarbeiter bei sich bei der Stange halten muss. Früher ging es eigentlich immer darum, Arbeitsplätze abzubauen. Das sehen wir eigentlich viel, viel weniger. Im Rande nur. Das sind eigentlich so die Werkzeuge, die es da gibt. Das Staruk-Verfahren eben, wenn es nur um finanzielle Probleme geht praktisch, wenn die Passivseite der Bilanz Übergewicht bekommen hat, wenn man zu viel Darlehen hat. Zum Beispiel haben ja viele, sieht man bei vielen Unternehmen jetzt eben durch Corona verursacht. Genau. Und dann als nächstes kämen dann Schutzschirm und Eigenverwaltung als Eskalationsstufen sozusagen, wenn man tiefer sanieren muss und in bestimmten Szenarien oder wenn man zu spät dran ist, dann würde eben die Regelinsolvenz kommen. Ne?
Jetzt sitze ich in so einem, habe die Sendung gehört als Geschäftsführer, habe gesagt, na gut, muss da irgendwie was tun, habe einen Krisenstab aufgebaut und jetzt werde ich ja nicht meinen Hausjuristen vielleicht nehmen für das Thema, sondern werde mir im besten Fall irgendwie eine Fachanwaltskanzlei suchen, die das kann. Was sind denn so Qualitätsmerkmale? Ich finde es ja immer bei Juristen extrem schwierig zu wissen, wer ist denn jetzt eigentlich der Richtige für was. Aber vielleicht so aus Ihrer Perspektive, was wären denn Qualitätsmerkmale für eine gute Insolvenz- oder Sanierungsrechtskanzlei, abgesehen davon, dass wir natürlich auch gerne sozusagen Ihre E-Mail-Adresse nochmal in den Shownotes zeigen, aber vielleicht kann man ja nochmal allgemein was dazu sagen.
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Problem, was Beratungsdienstleistungen angeht, immer beim Einkauf von Beratungsdienstleistungen. Es ist halt schwer zu sagen, genau, wer der Richtige ist. Auch jemand, der sehr gut ist. Für die eine Firma ist vielleicht nicht sehr gut für die andere. Es wird immer einfach, weil es bei uns auch natürlich viel darum geht, man muss zusammen an einem Strang ziehen, natürlich die Geschäftsführung und die Beratung und im Idealfall auch der Gesellschaft dann noch. Und dann, da geht es natürlich auch ein bisschen um Chemie und um den Draht, den man zueinander findet, um sowas gemeinsam durchzustehen. Es ist sicher sehr schwierig, da eine gute Empfehlung zu geben. Bisschen branchenabhängig, wobei ich immer glaube, dass ein Branchenfokus nicht das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man eben versteht, wie Krise funktioniert, wie Sanierung funktioniert. Dann ist es auch so, wie Sie gesagt haben, In der Regel wird es nicht der Hausjurist sozusagen, die Hauskanzlei sein. Wir arbeiten sehr gerne sehr eng zum Beispiel zusammen auch mit den Bestandsanwälten. Wir wollen und können auch nicht jetzt alles übernehmen, wenn wir irgendwo reinkommen, sondern wir sind halt Spezialisten für die Sanierung, für die Krise und wollen auch, wir haben natürlich auch keine Dauermandate hin. Also, dass ich jetzt einen Mandanten über 5 oder 10 Jahre begleite, das wäre eigentlich schlecht. Also unsere Mandate gehen im guten Fall irgendwas zwischen 3 und 12 Monaten vielleicht und dann sind wir auch wieder weg. Und wie man da jetzt den richtigen findet, ja, ist eine gute Frage. Also es gibt sicher einige gute Kanzleien. Ich würde mich grundsätzlich im ersten Schritt daran orientieren, an der eigenen Unternehmensstruktur. Habe ich ein sehr internationales Geschäft, würde ich natürlich nach einer internationalen Kanzlei schauen, die restrukturiert. Habe ich den typischen oder eine typisch deutsche Finanzierungsstruktur mit eben den deutschen Banken und ist das Geschäft eben, dann würde ich mich eher auf eine Kanzlei vielleicht konzentrieren, die da ihren Schwerpunkt hat im Mittelstand. Und ja. Und dann gibt es ein paar Branchenverbände, bei denen man sich informieren kann. Aber im Großen und Ganzen geht viel letztlich über Weiterempfehlungen. Also wir kommen zum Beispiel ziemlich häufig über die Empfehlung von betriebswirtschaftlichen Beratern in die Mandate, weil die ja oft der frühere Ansprechpartner sind. Die Bank sagt dann, ihr braucht eine betriebswirtschaftliche Beratung. Und dann, um ein Gutachten zu erstellen zum Beispiel oder einen Quick-Check fürs Unternehmen. Und wenn die dann merken, okay, da ist doch mehr im Argen, dann würden die sich normalerweise bei uns melden. Also das ist eigentlich dann so ein typischer Prozess, wie wir in die Mandate kommen. Ne?
Macht das Sinn? Ich meine, es gibt ja beim Arbeitsrecht manchmal, dass man sagt, okay, da gibt es jetzt den besten Arbeitsrechtsanwalt in meinem Netzwerk, mit dem mache ich dann mal irgendwie eine Stunde Beratungstermin und dann reden wir nicht über vielleicht einen Tag und dann habe ich mir sozusagen das Mandat für die Zukunft gesichert. Ist das bei Ihnen auch üblich, dass man mal so sozusagen schon mal präventiv spricht oder ist das halt wirklich so, dass Ihre Mandanten dann kommen, wenn sie brauchen und davor noch nie was von Ihnen gehört haben?
Also ich würde mir wünschen, dass es das mehr gäbe, dass wir früher miteinander sprechen und wir sind auch total offen dafür, kommt auch vor. Aber in der Regel ist es so, dass wir erst angerufen werden, wenn die Hütte wirklich brennt. Und das ist auch schade, weil wir dann arbeiten uns in den Fall ein und dann merken wir eben nach einer gewissen Zeit, okay, wenn man vor 3 Monaten zum Beispiel mit den Banken, als vielleicht die Lage noch ein bisschen besser war, die und die Stellschraube gedreht hätte, dann wären wir jetzt nicht hier oder wären in einer viel besseren Position. Und wir müssen dann oft mit dem arbeiten, wie die Lage halt ist. Das geht Ihnen wahrscheinlich auch so in ihrem Job, dass es ist, aber wünschenswert wäre es auf jeden Fall, dass man früher rankommt und es gibt's auch natürlich, aber die Regel ist, dass wir sehr spät dazukommen.
Also ich würde nochmal Ihr Bild vom Anfang nehmen, wo Sie gesagt haben, man geht zum Arzt, wenn das wehtut. Eigentlich kann man ableiten, es wäre auch gut, schon mal überhaupt zu gucken, bei welchem Arzt man denn einen Termin haben will, wenn es zu spät ist und dann auch zur Vorsorgeuntersuchung vielleicht zu gehen und zu sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, da könnte es mir in Zukunft wehtun, dann gucken Sie drauf und das ist dann wahrscheinlich auch vom Aufwand deutlich überschaubarer, als wenn Sie dann irgendwie so eine Sanierung über 12 Monate begleiten müssen. Das ist für Sie betriebswirtschaftlich wahrscheinlich interessanter, aber für die Kundenorganisation jetzt nicht unbedingt, das wäre jetzt mein Verständnis.
Ja, das kann ich mich anschließen auf jeden Fall.
Herbert, vielen Dank. Ich fand es sehr spannend. Ich habe viel gelernt über Insolvenzrecht. Wahrscheinlich haben wir sowieso nur an der Oberfläche gekratzt, aber ich glaube, das sind wertvolle Hinweise, die man mit in seiner Organisation nehmen kann, wo man irgendwie auch in der Krisenmanagementarbeit und der Krisenprävention gucken kann, welche Signalindikatoren man da hat. Und ich glaube, da haben Sie auch ganz gute Stellhebel genannt, wo man dann vielleicht auch wieder ganz konkret auf den Paragraph 1 gucken kann, nämlich Liquidität und Überschuldung. Das scheinen ja die beiden zu sein, wo ich mir KPIs legen muss oder vielleicht dann doch mal drauf gucken muss in regelmäßigen Abständen, ob da meine Ampel auf gelb springt. Und wenn das so ist, dann würde ich bei Ihnen anrufen und dann können Sie im Zweifelsfall helfen, ne? Irgendwie in welcher Art auch immer, ob es dann Insolvenz ist, Sanierung oder was davor. Da gibt es ganz viele Wege. Vielen Dank, dass Sie da waren und vielleicht ergibt sich ja nochmal irgendwie, wenn das Starock geändert ist oder das erste große Urteil da ist, eine Chance mit Ihnen zu reden und Sie ordnen das nochmal juristisch ein.
Sehr gerne, klar. Ihnen auch vielen Dank und ich freue mich, wenn ich dem einen oder anderen eine Anregung mitgeben konnte und vor allen Dingen auch vielleicht ein bisschen die Sorge zu nehmen, mit Leuten wie mir zu sprechen. Wie gesagt, freuen uns, wenn es nicht ganz auf dem allerletzten Drücker ist und ist eigentlich für alle Beteiligten gut, wenn man früher dann ein bisschen früher ins Gespräch kommt und dann die Chancen steigen, dass man eine gute Lösung findet. Ne?
Ja, jetzt haben Sie mir sozusagen fast schon das Schlusswort aus dem Video sagen. Es ist jetzt nicht schlimm, mit Insolvenzanwälten zu sprechen. Das heißt nichts Schlechtes. Vielen Dank.
Ja, Ihnen auch vielen Dank fürs Gespräch. Danke.
Soweit mein Interview mit Lukas Herbert. Ich fand die juristische Perspektive auf das Thema Krise doch nochmal ganz spannend. Und für mich bleiben im Grunde 5 Themen, die man in die eigene Organisation mitnehmen kann und ins Krisenmanagement integrieren sollte. Erstens, es gibt eine Pflicht für Krisenfrüherkennung und die Definition, was das ist, wird sich erst in der Rechtsprechung ausprägen. Aber was man heute schon sagen kann, ist, dass es sicherlich elementar sein wird, für Unternehmen festzustellen, ob und wann sie sich in einer Krise befinden. Und ich verweise hier gern auf den Podcast und die Folge mit Professor André Röhl, wo wir über das Thema Krise gesprochen haben und die unterschiedlichen Krisendefinitionen. Da lohnt es sich sicherlich nochmal reinzuhören, um für sich zu entscheiden, was das bedeutet. Ergänzen muss man das Gespräch mit Professor Röhl an der Stelle dann um die finanziellen Dimensionen der Krisenfrüherkennung, denn das ist ja im Grunde der Kern dessen, was wir hier besprochen haben. Es geht um die finanziellen Auswirkungen von Krisen. Und die Werkzeuge, die wir hier diskutiert haben, sollte man vielleicht bei der Definitionsfindung mit betrachten. Dann ist es wichtig, dass Starock an sich bietet erstmal Sanierungswerkzeuge für Unternehmen. Das Starock-Verfahren und die Sanierungsmoderation, das hat mit Krisenmanagement, glaube ich, an sich gar nicht so viel zu tun, sondern das kommt einfach nach dem Krisenmanagement. Es ist aber wichtig zu wissen, dass die Anforderung für die Krisenfrüherkennung eben nicht sanierungsspezifisch ist, sondern eigentlich für alle Unternehmen gilt und dass es sich lohnt, dieses Thema dann doch auch in seinen rechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen. Was das jetzt konkret bedeutet, haben wir diskutiert. Zum einen, wie kann man die Krisenfrüherkennung operationalisieren? Da habe ich verstanden, es gibt ganz unterschiedliche Wege. Das hängt ein bisschen vom Kontext ab, von der Komplexität der Organisation. Man kann die Risiken in ein Handbuch packen oder den Umgang mit Risiken in ein Handbuch formulieren. Vielleicht hilft da dann ein Krisenmanagement-Methoden-Handbuch, wo man solche Themen berücksichtigt. Man kann das in formale Risikoanalysen packen oder aber eben auch einfach durch regelmäßige Besprechungen zeigen, dass man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Den Vergleich fand ich nochmal schön, dass Krisenfrüherkennung eben so ein bisschen so ähnlich ist wie das Immunsystem des menschlichen Körpers, das dann erkennt, wenn es zu einem Problem kommt. Aber wichtig ist, es muss operationalisiert werden und es muss eben vor allem in der Retrospektive auch nachvollziehbar sein, dass sich eine Organisation mit Krisenfrüherkennung beschäftigt hat. Der zweite Aspekt zur Operationalisierung sind im Grunde die Überschuldungs- und die Liquiditätsplanungen, also ganz klassische Elemente der Finanzplanung, die man hier berücksichtigen muss. Ich fand den Hinweis auch wichtig, es geht hier nicht um die steuerliche Perspektive, sondern es geht eben um eine sanierungsrechtliche Perspektive. Und das bedeutet in der Konsequenz, und das war tatsächlich für mich auch nochmal eine ganz wichtige neue Erkenntnis, dass wir in den Krisenmanagementstrukturen Finanzexperten, Controller, was auch immer brauchen, die ein Unternehmen mit so einer Liquiditäts- und Überschuldungsplanung bedienen können. Wir erinnern uns, Liquiditätsplanung ist eben so eine 13-Wochen-Perspektive und die Überschuldungsplanung ist dann eben die Planung für 12 Monate. Ich glaube, dass wir auch in der Literatur, gerade in der deutschsprachigen Literatur, diesen Aspekt noch nicht so richtig ausreichend beleuchten. Und das wäre sicherlich was, was in der Zukunft auch Diskussionsbedarf bietet. Ich erinnere da mal an das Incident Command System in den USA, wo
tatsächlich ein Finance- und Accounting-Stabsbereich etabliert ist, der sich eben mit solchen Themen beschäftigen kann. Für die eigene Krisenmanagementplanung heißt das, dass man in der Finanzabteilung dann doch jemanden finden muss, der einen unterstützen kann bei solchen Themen. Und gerade bei großflächigen Ausfällen von Systemen und Ähnlichem scheint mir das doch auch teilweise relativ herausfordernd zu sein, dann eben Liquiditätsplanung zu erstellen. Wenn wir uns vorstellen, dass man vielleicht 4, 8, 12 Wochen keine Rechnung schreiben kann, dann haben wir hier eben ein Thema. Und dann eben auch der Hinweis, dass man in solchen Fällen dann durchaus auch mal schon einen Sanierungsanwalt oder einen Insolvenzrechtsanwalt hinzuzieht, um einfach die rechtlichen Risiken für die Geschäftsführung zu minimieren. Und das ist dann auch der fünfte Aspekt, der für mich hängen geblieben ist. Das ist ziemlich elementar, denn wenn man nach der Krise feststellt, dass das Unternehmen dann tatsächlich in die Insolvenz rutscht und es lag in der Krise schon ein Insolvenztatbestand vor, dann haften die Geschäftsführer ganz persönlich. Und das heißt, dass wir eben eigentlich eine intrinsische Motivation von Geschäftsführern haben sollten. Für alle Geschäftsführer, die zuhören, dann auch die Einladung, das Thema ernst zu nehmen, pragmatisch zu handhaben, aber durchaus ernst zu nehmen und sich mit der Frage beschäftigen, erstens, wann ist Krise und zweitens, wie kann ich in der Krise eben den Nachweis führen, dass ich nicht in die Insolvenz gerutscht bin oder eben frühzeitig die richtigen Signale sende. Ja, eine ganz andere Perspektive auf das Thema Krisenmanagement. Ich hoffe, für Sie war es genauso spannend wie für mich. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin verweise ich nochmal auf das Video, was ich mit Professor Rieck aufgenommen habe, in seinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich auch in die Shownotes. Und freue mich weiterhin über Anregungen zu Themen, über Vorschläge von Gästen, über entweder redaktion@krisenhex.de, Krisenhex hier ein Wort, oder über LinkedIn, dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan. Vielen Dank und auf Wiederhören.